Wenn man im Internet nachschaut nach, wie viele Götter gibt es, und ja, was ich habe mir im Vorfeld auch so ein paar Gedanken dazu gemacht, dann kommt man auf den Islam, Hinduismus, Buddhismus, aber auf die Frage, wie viele Götter es gibt, gibt es eine erstaunliche Zahl, die einem da angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was da für eine Zahl kommt, nämlich über 300 Millionen Götter und Göttinnen gibt es. Also eine unvorstellbare Zahl. Und jetzt sind wir heute hier und sagen, als Christen, Gott ist der einzig Wahre. Und ich glaube, wir haben den Richtigen eingeladen, um darauf auch eine Antwort zu bekommen. Ich würde gerne zu Beginn noch mit uns beten, und wer mag, darf dazu auch gerne aufstehen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass wir uns mit dir, deinem Wort und einfach auch der Fülle und der Komplexität beschäftigen können. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Danke, dass wir einfach auch sehen dürfen, dass du der wahre Gott bist. Danke, dass wir das in unserem Leben auch erlebt und gespürt haben. Und wir freuen uns jetzt auf den Abend. Und ja, ich bitte dich, dass du, Roland, die richtigen Worte, die Gedanken gibst, dass wir auch verstehen, was er sagen will. Amen. Bitte.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich jetzt zum dritten Mal da sein darf. Und wir wollen das auch heute Abend so machen wie die letzten Abende, dass ich etwa bis 9:15 etwas sage und dass wir dann miteinander ins Gespräch kommen können, dass wir miteinander dann auch Fragen oder auch Meinungen austauschen können. Und dann, nachdem der Abend zu Ende ist, kann man auch noch im kleinen Kreis, wenn man möchte, weitersprechen. Das Thema ist ja kritische Fragen an den Glauben. Jetzt gibt es bei uns sicher Menschen, die sagen, für mich ist das eigentlich gar keine Frage mit der Einzigartigkeit Jesu. Da glaube ich sowieso dran. Dann höre bitte diesen Abend mit den Ohren des Menschen, dem du gerne etwas von Jesus nahe bringen möchtest. Und überlege, welche Gedanken kann ich mitnehmen, die für ein persönliches Gespräch über den Glauben, ein missionarisches Gespräch hilfreich sind. Vielleicht ist es aber auch so, dass jemand sagt, okay, ich habe selbst eigentlich wirklich solche Fragen und möchte da einfach noch mal ein bisschen Klarheit kriegen. Und für die ist vielleicht dieser Abend auch ganz gut. Jetzt ist es ja so, wir haben jedes Mal eine ganz spezifische Frage gestellt. Heute sagte mir jemand, kannst du nicht etwas darüber sagen, ob Frauen in der Gemeinde schweigen sollen oder nicht? Das sage ich, das ist ein wichtiges Thema, aber das ist eben nicht unser Thema heute. Ja? Wobei man ja wissen muss, dass Paulus gesagt hat, die Frau schweige in der Gemeinde. Er meinte eine ganz bestimmte, die ihn genervt hat. Die anderen hat er ja nicht gemeint. Also das kommt ja immer auf die Betonung an. Ja? Genau. Aber das ist halt nicht unser Thema, sondern unser Thema ist das Thema der Einzigartigkeit des Glaubens. Und ich werde jetzt einen langen Anlaufweg gehen. Und vielleicht, wenn jemand dieser Weg zu lang ist, der kann dann eine 10 Minuten, für eine Stunde sich draußen hinsetzen in den schönen Abend und kommt dann wieder, wenn es interessant wird. Ja? Wenn ihr aber durchhalten möchtet, dann seid ihr dazu natürlich auch herzlich eingeladen. Wir reden also über Religion und über die verschiedenen Religionen. Was heißt eigentlich Religion? Es ist ein lateinisches Wort. Re heißt zurück oder wieder und ligare heißt binden, also Zurückbindung, eine Rückbindung. Dass der Mensch sich zurückbindet an etwas, was beständig ist. An eine Wirklichkeit, die über seine eigene Wirklichkeit hinausgeht. Das ist Religion. Und es ist ja ein interessantes Phänomen, dass der Mensch, wir haben es gerade gehört, 300 Millionen Göttinnen und Götter gibt es offenbar in dieser Welt oder gab es, dass der Mensch überhaupt dieses Phänomen der Religion hat, weil er könnte ja auch sagen, ich akzeptiere einfach die Wirklichkeit, so wie sie ist, als eine materielle Wirklichkeit. in der es eben nichts über mich hinausgehendes gibt, an das ich mich zurückbinden könnte. Und das ist ja die Position von manchen heute. Interessanterweise ist es aber nach wie vor eine Minderheit, wenn man es geografisch oder auch weltgeschichtlich sieht. Das ist die Minderheit derer, die sagen, es gibt eigentlich nichts da drüben. Das ist über uns hinaus. Das ist die atheistische Position. Theos, das hatten wir schon an einem Abend, heißt Gott. Und atheistisch, das A ist das sogenannte Alpha Privativum, also das heißt das beraubende Alpha, das beraubende A. Der Atheismus, Atheist, jetzt möchte ich eigentlich in M schreiben, genau. Der Atheismus sagt, es gibt keinen Gott. Also das, was wir hier in dieser Wirklichkeit sehen, ist alles. Da ist nichts darüber hinaus. Ja, wir wissen, das Universum ist groß. Wir wissen, das werden wir vielleicht auch nie bis zum Ursprung erkundigen können. Wir schaffen das gar nicht. Selbst wenn wir uns einfrieren ließen und uns irgendwie mit einer Kapsel zu Alpha Centauri oder wohin schicken lassen würden, wir wären uralt, bis wir da sind oder bis, geschweige denn, bis zum Anfang des Universums, zumal sich das dummerweise immer weiter ausbreitet, nach allem, was wir wissen, sodass das sozusagen sehr schwierig ist. Ja? Aber es ist okay, es ist ja nur Materie und innerhalb dieser Materie bin ich eben auch als Mensch auch nur ein Staubkorn der Materie, aus dem Zufall entstanden, aus einem Entwicklungsprozess, Evolution, Evolvere heißt sich herausentwickeln, in einem Entwicklungsprozess, der aber keine Ursache hat und der vor allen Dingen keine übergeordnete Wirklichkeit nötig hat, die, sondern alles das, was ist, das ist und das war's. Ich sagte schon, diese erste Möglichkeit auf das Verhältnis Gott und Welt oder Welt und Gott oder etwas Göttlichem zu schauen, also die Frage, ist da etwas Gottmäßiges, das in irgendeinem Bezug zur Welt steht, ist die erste Antwort, die eine Minderheitsantwort ist, eben die atheistische Antwort. Es gibt keinen Gott. Jetzt ist die religionsgeschichtlich und historisch die jüngste Antwort. Die gibt es erst seit ein paar hundert Jahren. Außer, dass der Buddhismus eigentlich auch atheistisch ist. Also der Materialismus, der in den verschiedenen Ausformungen vor allen Dingen im 19. Jahrhundert stark geworden ist, Materialismus, ist so die westliche Version, die wir kennen. Materie ist alles, was es gibt. Und dann gibt es als eine Art zweite, nicht gottesbezogene Religion den Buddhismus. Das mag jetzt die eine oder den anderen erstaunen, aber als Buddha gefragt wurde, was er denn über die Götter sagen würde oder über Gott, da sagte er, ich rede da gar nicht drüber, ich weiß da auch nichts drüber, sondern ich lehre euch den achtfachen Pfad der Überwindung des Leidens. Also Buddha hat in dem ursprünglichen Buddhismus eine nicht-theistische oder auch atheistische, also eine nicht auf einen Gott oder auf Götter bezogene Antwort versucht zu geben. Und er hat gesagt, ich konzentriere mich ganz auf den Menschen, ich konzentriere mich ganz auf die Frage, warum leiden wir? Und hat eine Antwort gegeben, mit der er mit diesen Spannungen in dieser Welt fertig werden wollte, indem er sagte, wir müssen eigentlich das Leiden ignorieren. Wir müssen es verneinen. Wir müssen sagen, okay, dass wir Hunger haben oder dass wir sozusagen Hunger haben, ist einfach auch nur deshalb, weil wir Essen haben wollen. Oder dass wir am Schmerz leiden, ist daran, dass wir den nicht akzeptieren. Wir müssen einfach das Leiden akzeptieren oder das Nichthaben akzeptieren, die Sehnsucht akzeptieren und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Jetzt ist es ja interessanterweise ironisch, dass der Buddha selbst zu einem Gott gemacht wurde. Dass also dieser erste ursprüngliche Buddhismus, der eigentlich ein atheistisches System war, oder zumindest ein nicht-theistisches, also ein nicht auf Gott bezogenes System war, dass dieser ursprüngliche Buddhismus sich im Lauf der Zeit und relativ schnell zu einem wieder religiösen System verwandelt hat. Nämlich also von einer Philosophie zu einer Religion, könnte man jetzt sagen. Ja? Dass sozusagen der Buddhismus auf einmal Buddha als eine Art Gotteserscheinung hatte und das dann in dem sogenannten Mahayana-Buddhismus, es gibt den Hinayana-Buddhismus, also den, man nennt das, den Buddhismus des kleinen Fahrzeuges, Mahayana heißt das große Fahrzeug, im kleinen Fahrzeug fahren halt wenige, im großen Fahrzeug fahren halt viele mit. Also die Weiterentwicklung des Buddhismus im Grunde in dem jetzt heute primär überall herrschenden Mahayana, also bis fast ausschließlich herrschenden Mahayana Buddhismus in den vielen Auswirkungen, sei es in Japan, sei es in China, sei es in Taiwan, sei es in Thailand, in Nepal, in Indien und so weiter, wo es ihn überall gibt, den Buddhismus, dass der wieder zu einer Religion geworden ist. So, wenn man jetzt auf die gesamte Welt schaut, würde man sagen, dieses ist in beiden Fällen, also der echte materielle Atheismus des Westens, und auch der ursprüngliche Buddhismus in dieser ursprünglichen Version, das sind Minderheitserscheinungen, die man auch nicht lange durchhält, weil der Mensch nämlich unheilbar religiös ist. Wir sehen diese Tendenz des Menschen zur Religion sehr, sehr früh. Wir sehen sie schon bei unseren, und jetzt komme ich vielleicht in schwierige Wasser hinein, aber auch bei den Neandertalern. Und in anderen Urmenschen, woran merkt man das? Die Anthropologen reden davon, also schauen auf die Bestattungsriten und schauen, ist dieser Mensch bestattet worden oder ist er einfach nur da, wo er halt gestorben ist, liegen gelassen worden? Und das war's dann. Also dass das sozusagen, naja, der stirbt halt, das ist in evolutionären Geschehen, ist das halt so, Überleben des Stärksten, also sterben die einfach, ja, dann gehen wir halt weiter. Nein, da ist etwas im Menschen, dann werden schon in der Urzeit, soweit wir zurückschauen können, wie gesagt, wir haben nachher die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen oder Meinungen zu äußern, ist schon Religion ein Thema. Sodass wir, wenn wir jetzt auf diesen Atheismus schauen, auf dieses Beziehung Gott zur Welt schauen, wir merken, das ist einfach eine Minderheitssituation. Irgendwas ist im Menschen, was ihn zu einer religiösen Haltung hinbewegt. Ja? So wie es in der Bibel einmal heißt, du Gott hast ihm Ewigkeit in das Herz gegeben. Da ist ein Ahnen, selbst wenn man nicht weiß, wie es ist, aber da muss etwas Höheres sein. Ich male jetzt mal eben das ganze Universum. Ich habe ja noch ein bisschen Platz auf diesem Blatt, ja. Ich nehme dann gleich ein neues Blatt für die zweite. Wenn man also die atheistische Position nimmt, dann würde man sagen, kann man das sehen, das ist ein quergelegtes Ei, ja. Das soll die ganze Wirklichkeit, das ganze Universum beschreiben. Und da sagt der Atheismus, das ist alles, was es ist. Das ist, was es gibt. Hier draußen gibt es nichts. Ja, das ist das, was es gibt. Also das ganze Universum, aber da ist kein Gott außerhalb, da ist keine Macht, die höher ist. Wie gesagt, eine Minderheitsmeinung. Deswegen tue ich sie jetzt mal schnell weg. Die zweite Version, die zweite Antwort, die Menschen geben, ist eine Antwort, die sagt, ja, es gibt etwas und es gibt nicht nur etwas über uns, sondern es gibt ganz viel über uns. Es gibt viele Gottheiten, viele Götter, viele Mächte und Kräfte, viele Geister, die auf uns einwirken. Und das ist ja die normale Antwort, das ist ja die klassische Version. Und je nachdem, wenn man jetzt in die verschiedenen Kulturen, in die verschiedenen Völker geht, findet man viele, viele verschiedene Ausformungen, aber das Grundprinzip ist sehr oft ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Nämlich, man beobachtet in der Welt, ich male die Welt jetzt noch einmal, ja, und damit meine ich jetzt nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum in allen Ausdehnungen. Man bemerkt innerhalb dieser Weltwirklichkeit, so möchte ich sie jetzt mal beschreiben, gibt es bestimmte Phänomene. Und diese Phänomene sind uns übergeordnet und für uns auch nicht direkt beeinflussbar. Zum Beispiel die Sonne. Ja, wir finden sie vor, jeden Morgen geht sie auf, jeden Abend geht sie unter. Oder der Regen. Mal kommt er nicht. Und wir können es auch nicht wirklich beeinflussen. Und so kommt man dann dazu, so kommt der Mensch dazu, dass er diesen Naturphänomenen, diesen Naturerscheinungen eine Art göttlichen Status gibt. Das heißt, er will sich in Beziehung setzen. Ich mache mal hier so eine kleine Linie. Hier unten ist jetzt der Mensch. Das bist du und ich. Ich bin so auf die Zeichnungsmöglichkeit eines 3- bis 5-Jährigen etwas reduziert. Ja, da sieht man also hier jetzt diese Menschen und diese Menschen sind auf der unteren Ebene der Wirklichkeit und sie merken aber auf der oberen Ebene der Wirklichkeit, da ist etwas. Und damit verbinde ich mich, wie gesagt, Religio, Verbindung, Rückbindung und ich verpersonalisiere oder vergotte das, solche Naturerscheinungen, sodass die Sonne zum Beispiel zu einem Sonnengott wird. Die Griechen nannten ihn Helios, die Lateiner nannten ihn Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne, die Altägypter nannten ihn Ra oder Re. Also die Sonne wird zu einer Gottheit und diese Gottheit wird dann verehrt, wird vielleicht sogar angebetet. Und auch der Regen wird personalisiert und es gibt jetzt einen Regengott. Das ist der, meistens ist der auch noch in zweiter Funktion so eine Art Fruchtbarkeitsgott. Das heißt also, wir haben neben der Hauptfunktion Regen, haben wir vielleicht noch eine Zweitfunktion. Und jetzt kann man durch die ganzen Religionen gehen. Ich nehme mal zum Beispiel die Griechen, da haben wir Zeus, den Göttervater. Und er hat dann, ich hatte das, glaube ich, gestern schon, er hatte eine Begleiterin, eine Frau, eine Ehefrau, das ist die Hera. Manchmal haben sie sich auch gestritten, sogar relativ oft, wird uns in den Mythologien erzählt. Und kann ja mal vorkommen zwischen zwei starken Persönlichkeiten, wie das die beiden waren. Und die haben jeweils ihre Funktion. Der Zeus hat seine Funktion als Wettergott, als oberster Gott, als Blitzeschleuderer, also eine Art besserer Regengott, Regen plus, ja, so ein super Regengott. Und seine Frau Hera ist die Hüterin des häuslichen Herdes und achtet so insgesamt darauf, dass das einigermaßen alles anständig geht und dass der Zeus nicht zu viele Eskapaden macht. Und so gibt es bei den Lateinern dann den entsprechenden Jupiter. Es gibt dann natürlich auch nicht nur diese Naturerscheinung, es gibt auch geistige Mächte, die uns bewegen und die uns übermannen können, die über uns hereinbrechen können. Zum Beispiel das Phänomen der Liebe, was ich jetzt durch einen Versuch eines Herzens darstelle. Und so gibt es dann auch in den Religionen eine Liebesgöttin. Ja, bei den Lateinern heißt sie Venus, bei den Griechen heißt sie Aphrodite. Ist also auch eine Übermacht oder der Krieg, auch personalisiert, vergottet bei den Griechen Ares und bei den Lateinern Mars. Den schreibe ich jetzt mal einfach mal hier so mit seinem Namen, weil ich nicht weiß, wie ich den zeichnen soll. Und hier die schreibe ich jetzt mal in der lateinischen Form, weil die kürzer ist, die Venus und den Mars. Die sind auch so ein bisschen so ein Gegensatzpaar, gehören so ein bisschen zusammen, die Liebe und der Krieg, also ein bisschen im Streit miteinander. Und was wir einfach insgesamt sehen, ist, dass diese Götter auf den Menschen wirken. Der Mensch verehrt sie, der Mensch empfindet sie als übermächtig, aber sie sind keine absoluten Wesenheiten. Sie sind auch Teil eines Ganzen. Keine von diesen, selbst der Jupiter oder der Zeus, sind absolute Götter. Und jetzt kann man dieses System weiterführen. Also man kann sozusagen sagen, okay, es gibt nicht nur diese Götter, diese großen wie Sonne und Mond und wie Liebe und Regen. Bei den Germanen übrigens gab es die natürlich auch, die Hera, die Göttin des häuslichen Herdes und der Familie, hieß bei den Germanen Freya. Deswegen haben wir den Freitag. Das ist nicht etwa der Tag, der jetzt bei der Viertageswoche als Freiertag eingeführt werden sollte, sondern es ist der Tag der Freya. Deswegen heiratete man früher auch am Freitag und nicht am Samstag, ja, weil das ja der Heiratstag war, ja, von der Freya her. Oder man hatte den Thor mit Alternativnamen Dona, den haben wir auch noch. Auf Englisch Thursday, Torstag, auf Norwegisch Torstag und auf Westgermanisch-Deutsch Donnerstag. Das sind germanische Götter. Ja, der Wotan, auf Englisch Wednesday, der Wotanstag. Der oberste Gott, der Kriegsgott und so weiter. Also wir haben hier ganz viele Götter und die vermehren sich. Die Götter kriegen Kinder, dann haben die noch Halbgötter als gezeugt wie den Herakles und andere. Und da gibt es den Poseidon und den Gott des Meeres und. Und irgendwann vermehren sich diese Götter. Aber wenn man zum Beispiel die germanische Göttermythologie nimmt, merkt man, die sind sterblich. Diese Götter leben nicht ewig. Es gibt eine Götterdämmerung, mit anderen Worten ein Götteruntergang. Sie sind entstanden und sie werden wieder vergehen. Das heißt also, auch in der polytheistischen Antwort auf das Verhältnis Welt und Überwelt oder Welt und Gottheit ist ein Wissen, dass das keine absoluten Götter sind, sondern nur relative Götter. Natürlich gibt es in der Zwischenwelt noch unglaublich viele Geister und andere Mächte. Die können dann so ganz witzige Gestalten annehmen, wie Kobolde, das sind so die unterste Stufe, oder wie die Trolle in Island, wo ich war mal in Island ein, zweimal, da habe ich gehört, dass es manchmal sogar Straßen gibt, die sind dann quasi, machen so einen Bogen, weil man irgendwie herausgefunden hat, dass da eine Trollfamilie wohnt, eine Geisterfamilie, die darf man da nicht stören, da muss man da mal eben rumfahren. Ja, und auch im Koran, ich habe heute Nachmittag in Tabor, wo ich unterrichte, wieder Islam unterrichtet, da gibt es die vielen Djinns, also die Geister, die in der Zwischenwelt sind, die irgendwo zwischen den oberen Göttern und den Menschen sind. Und die Menschen auch in den anderen Religionen, auch in den afrikanischen Urreligionen, haben Angst vor den Geistern. Und deswegen, und auch vor den Göttern, weil es kommt ja darauf an, ist der Regengott uns wohlgesonnen oder nicht. Wenn er nämlich nicht wohlgesonnen ist, dann lässt er erst mal 3 Jahre nicht regnen und dann haben wir ein Problem. Oder der Kriegsgott, wenn der uns nicht wohlgesonnen ist, sondern unseren Feinden, dann verlieren wir. Oder wenn die Liebesgöttin nicht freundlich auf mein Leben schaut, dann habe ich auch ein Problem, vielleicht, dass ich keine Partnerin finde und so weiter. Also es gibt jetzt, ich kann das jetzt weiterführen. Der Punkt bei diesem Modell ist, dass die Götter immer noch innerweltliche Erscheinungen sind. Jetzt gibt es eine Abart dieses polytheistischen, also poly heißt viel und theist, also viel Götter. Und wir haben gehört, im Hinduismus gibt es mehrere Millionen Götter. Und wenn man alle zusammen zählt, wie gesagt, gibt es ganz, ganz viele. Jetzt gibt es eine andere Abart, die ist sozusagen etwas vergeistigt. Das ist ein vergeistigtes Modell des Polytheismus. Der Polytheismus sagt, ja, es gibt eine obere Wirklichkeit und eine untere Wirklichkeit. Wir Menschen sind in der unteren Wirklichkeit. Aber auch diese Mächte, Gewalten, Götter, Geister sind alle immer noch Teil eines dem Untergang verfallenen Systems. Sie sind nicht ewig. Diese andere Version ist das, was man die pantheistische Weltsicht nennen könnte. Ich male jetzt mal hier wieder einen Menschen. Und alles ist irgendwie durchgeistigt oder durchgottet. Ja? Das ist eine Version, der viele Menschen heute anhängen, die sozusagen die Belebtheit der Natur, also dieser Stein hat eine geistige Wirklichkeit. Ich nehme ein Kupferarmband und da ist jetzt eine geistige Kraft hinter drin. Oder ich gehe zu einem bestimmten Ort, einer bestimmten Heiligenquelle oder ein Hain und da habe ich eine besondere Macht, die mir da begegnet, die das sozusagen auf alles ausdehnt und sagt, alles ist irgendwie Gott und du bist Gott und ich bin Gott und die Kuh ist Gott und alles ist Gott und jede Zelle meines Körpers ist Gott und alles andere ist auch noch Gott und jedes Staubkorn und jeder Stein, alles ist in irgendeiner Weise durch Gottes und das nennt man eine pantheistische, Pan heißt alles, eine pantheistische Weltsicht. Ich versuche gerade grundsätzliche Möglichkeiten zu beschreiben, wie die Menschen eine Antwort gegeben haben auf die Frage, wie ist das eigentlich mit der Religion und wie ist das mit mir in Bezug auf das, was übermächtig ist, auf das Heilige. Und wie gesagt, in der Kürze der Zeit kann ich natürlich nur ganz grobe Richtungen geben. Jetzt gibt es einen dritten Ansatz. Und dieser Ansatz ist der, der in den monotheistischen Religionen zu finden ist. Und zwar sagen die monotheistischen Religionen, und das sind ja im Grunde nur von dem Ursprung her Judentum, Christentum und Islam. Es gab auch noch mal bei den Altägyptern kurz einen Versuch unter Echnaton, da vielleicht auch noch mal einen Monotheismus einzuführen, aber normalerweise ist das nicht etwas, was neu gekommen ist in der Weltgeschichte, aber nicht ganz neu, sage ich gleich noch was zu. In dieser monotheistischen Religions- oder Weltauffassung sagt der Mensch, Monos heißt ja allein. Monos heißt, also monotheistisch heißt, ein Gott allein ist Gott. Der Monotheismus sagt, in dieser Weltwirklichkeit, wo der Mensch ist, ist Gott nicht zu finden. Hier sind zwar die Naturphänomene zu finden, wie die Sonne und die Blitze und der Regen und die Sterne. Ich mache nochmal eine schöne Sonne, dann ist das jetzt hier ein Stern. Und da ist noch ein Stern und da ist ein Mond. Das ist alles hier, aber das sind keine Götter. Sondern, so wie es in 1. Mose 1 heißt, Gott schuf den Menschen und er setzte die Sonne, er setzte die Gestirne. Also das sind alles nur geschaffene Wirklichkeiten, genauso wie der Mensch eine geschaffene Wirklichkeit ist und die Tiere und alle anderen. Und Gott ist außerhalb dieses Systems. Das heißt, Gott ist sozusagen nicht Teil des Universums, sondern er ist der das Universum ins Leben gerufen hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Raum, in dem wir sind, ist das ganze Universum, ja, nur einfach als Denkmodell. Und das wäre jetzt hier zu und wir hätten keine Fenster, dann könnten wir nichts über die Frage sagen, ob da draußen noch irgendwas ist. Weil wir sind ja hier eingeschlossen. Und das ist das, was das monotheistische Weltbild sagt. Er sagt, es gibt einen Gott, aber der ist außerhalb unserer Wirklichkeit. Das heißt, selbst wenn ich mich in eine Rakete setze und ganz weit fliege, werde ich ihn noch nicht finden. Deswegen ist auch die materialistische Kritik, die am christlichen oder überhaupt am Gottesglauben, am Eingottglauben, am Monotheismus geübt wurde, damals Unsinn. Vielleicht erinnern sich Ältere unter uns, als der Gagarin mit der Sputnik sozusagen da ein bisschen weiter weg von der Erde geflogen ist, ja. Und er kam dann zurück und er guckte aus dem Fenster und hat Gott nicht gesehen. Er kommt dann zurück, war es Brezhnev oder wer war es damals oder war es Khrushchev, ich weiß nicht, auf jeden Fall sagt der sowjetische Präsident, Genosse Gagarin, als Sie da oben waren, haben Sie da Gott gesehen? Dann sagt er, nee, habe ich nicht. Und da sind alle ganz begeistert und sagen, Halla, wunderbar, jetzt haben wir endlich bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Ja? Dabei ist er aber nur ein paar Zentimeter hier geflogen. Ja? Und er kommt zum, und dann sagt er, kommt er zum Papst. Und der Papst sagt, Bruder Gagarin, als Sie da oben waren, haben Sie Gott gesehen? Da sagt er, nee, habe ich nicht gesehen. Da sagt der Papst, habe ich mir auch schon gedacht, aber bitte sagen Sie es nicht weiter. Das sollte jetzt ein Witz sein, ja? Und ich sage, wenn er ausgestiegen wäre, hätte er Gott sofort gesehen. Ja, das ist jetzt ganz gemein. Ja? Aber das Problem ist die Irrmeinung, dass ich sozusagen innerhalb des Systems so weit fliegen kann, dass ich Gott begegne. Jetzt ist ein Freund von mir, Heino Falke, ich weiß nicht, wer ihn vielleicht kennt, ein führender Astrophysiker weltweit, der hat das Team geleitet, die vorletztes Jahr war das, glaube ich, zum ersten Mal, dass ein schwarzes Loch fotografiert haben. Ja, hat man vielleicht gesehen, das war in Tagesschau sogar oder so. Der ist ein bewusster Christ. Und wenn ihr mal einen guten Vortrag haben wollt, dann ladet den ein. Ne? Auf jeden Fall sagt er, weiß auch er und wissen auch die Astrophysiker, dass selbst wenn sie so weit kommen bis zur sozusagen zur äußersten Grenze des Universums, was denkerisch möglich ist und wo sie mit Infrarotkameras jetzt so einigermaßen dahin kommen, dass sie sagen, wir schaffen es, etwa 300.000 Jahre vor dem Urereignis dahin zu kommen, wissen sie, dass selbst wenn sie ganz nah dran kommen würden, sie nie eine Aussage machen könnten über das, was jenseits der Universums oder der Welt als Wirklichkeit ist. Das heißt, dieser Gott, der im monotheistischen System vorausgesetzt ist, ist um alles herum, er umfasst alles, er ist vor aller Zeit, weil hier, das ist ja ein Raum-Zeit-Kontinuum, das ist ja nicht nur Materie, das ist ja Raum und Zeit, das Universum und Energie und was es noch ist, da wissen wir noch nicht, was da noch alles drin ist. Aber jedenfalls, er ist vor aller Zeit, er war, bevor das entstanden ist, er wird sein, wenn das nicht mehr sein wird, er umgibt es von oben, von unten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, ich kann sie nicht begreifen. Psalm 139, nehme ich Flügel der Morgenröte und flüge bis zum äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mich halten, deine Rechte mich leiten. Also dieser Gott, von dem zumindest die Bibel spricht, dieser eine Gott, der nicht identifizierbar ist mit irgendeiner Naturerscheinung, nicht mit irgendeinem geistigen Wesen, noch nicht mal mit Liebe alleine. Er ist Liebe, ja, aber er ist viel mehr als das. Dieser Gott ist für uns unerkennbar. Wir können ihn erahnen, sagt auch Paulus. Er sagt, Gott hat das Ahnen in uns gegeben, dass wir ihn fühlen könnten. In seiner Areopagrede, Apostelgeschichte 17 in Athen, sagt er das. In ihm leben und weben und sind er. Und er ist auch nicht ferne von uns. Wir können ihn spüren, wir können ihn fühlen, aber wir können ihn nie begreifen. Es sei denn, eine Sache passiert, dass dieser jenseitige Gott, dieser Gott, der vor allem war und nach allem sein wird, dass dieser Gott hineinkommt in unsere Wirklichkeit. Oder anders ausgesagt, dass er sich offenbart. Und deswegen reden wir bei den monotheistischen Religionen auch von Offenbarungsreligionen. Jetzt kann man natürlich sagen, Christentum ist keine Religion, deswegen, aber da will ich mich jetzt nicht drüber streiten, sondern ich will jetzt einfach mal sagen, wir sind, wenn es denn so ist, dass Gott über allem ist und dann ist er für uns unerkennbar, es sei denn, er gibt sich zu erkennen. Er will, dass wir ihn erkennen. Und jetzt erzählt die Bibel genau das. Ich mache das jetzt noch mal ein bisschen anders, einfach weil ich hier zu viel gekritzelt habe. Und ich sage also, hier sind wir als Menschen in einer Gefangenheit, in einer Begrenzung, weil wir nur innerhalb von Raum und Zeit existieren. Und übrigens ist unsere Zeit ja begrenzt von uns allen, das wissen wir. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind 80 Jahre. Ja, also kann auch noch ein bisschen mehr sein, wenn Gott uns eine Nachspielzeit gibt. Aber wir sind begrenzt, auch unser Verstehen ist begrenzt. Wir können so viel lernen, wie wir wollen. Wir werden immer nur noch einen ganz kleinen Tropfen von allen möglichen Wissen überhaupt haben können. Das heißt, es macht uns demütig. Und jetzt sind wir gerade, was den jenseitigen Gott, den unerkennbaren Gott betrifft, sind wir angewiesen auf Offenbarung. Das heißt, dass Gott hineinwirkt in unsere Wirklichkeit. Ich will noch einen kurzen Nebensatz sagen. Bei den vielen der afrikanischen Religionen gibt es interessanterweise ein altes Wissen, das über den Mächten und Geistern, die man verehrte, Entschuldigung, ich muss zwei zurückgehen, über diesen Mächten und Geistern, dass es da eigentlich noch einen höheren Gott gibt. Man nennt das Hochgott. Und viele der afrikanischen Mythen sagen, vor langer Zeit war der Mensch mit Gott verbunden, aber der Mensch hat etwas Böses gemacht und das ist jeweils nach dem afrikanischen Land dann auch unterschiedlich. Und dann ist Gott von ihm entfernt gewesen und so bleibt uns quasi nichts anderes übrig, als die Geister und die Mächte der Natur anzubeten. Ja? Also es ist also eine Art altes Wissen und ich glaube, dass in der Menschheit das alte Wissen, sprich die Uroffenbarung, dass die noch hier und da vorhanden ist, dass eigentlich hinter den Mächten und Gewalten und den Naturphänomenen, die wir als Götter oder als Mächte bezeichnen, ein einziger Hochgott ist. Aber wir können nichts wissen über ihn, es sei denn, dass er sich zu erkennen gibt. Und deswegen ist die Antwort, die die Bibel uns gibt, und wir kommen auf dieses Thema der Einzigartigkeit in Riesenschritten, dass sie sagt, es gibt eine Offenbarung. Diese Offenbarung ist vielgestaltig, aber sie hat einen Fokus. Gott redet in der Tat durch die Sinnhaftigkeit der Natur zu uns, sodass der Mensch, so sagt es auch Paulus, wenn er die Natur beobachtet in Römer 1, zu dem Schluss kommen könnte und eigentlich müsste, da ist jemand, da ist etwas, da ist einer, der das in Gang gesetzt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier jetzt denkt, die Einzelnen in dem Thema Evolution und Kreation, das ist jetzt auch nicht das wichtige Thema, aber Heino Falke, den ich gerade erwähnt hatte, erzählte, dass als es klar wurde in der Wissenschaft, dass es einen Anfang gab, das, was man Urknall nennt, oder ein Urblitz, dass dann seine Kollegen gesagt haben, Mist, jetzt müssen wir doch an Gott glauben. Also die Reaktion war nicht zu sagen, ach ja, na, 13 Milliarden Jahre, also es gibt keinen Gott. Nein, jetzt müssen wir doch an Gott glauben, weil ihnen allen klar ist, wenn es einen Anfang gab, wenn das Universum quasi nicht in sich ewig ist, sondern wie die Wissenschaft uns zeigt, es gab einen Anfang. Jetzt wie gesagt, ich will niemandem sagen, ihr müsst das oder so, so glauben, aber innerhalb der naturwissenschaftlichen Welt ist das ein Grund, an Gott zu glauben, dass am Anfang es ein Ereignis gab, das die Bibel so beschreibt, Gott sprach, es werde Licht. Und das ist genau das, was die Naturwissenschaft sagt, es braucht für die Entstehung von Materie und von Zeit und Raum, braucht es Energie. Es braucht also Licht und es braucht Information, es braucht Sinnhaftigkeit, es braucht eine Programmierung. Gott sprach, das Wort und das Licht, die Kraft kommt zusammen, die Energie kommt zusammen und so ist die Welt in die Existenz gekommen, nach dem Plan Gottes. Für mich widerspricht sich das nicht. Aber das lasse ich jetzt raus, weil das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist der, dass ich sage, wir brauchen eine Offenbarung. Und die Bibel spricht davon, dass Gott sich offenbart, dass er sich offenbart, ich versuche das jetzt mal alles hier unterzukriegen, in den Werken der Natur, in seinen Werken, Werke der Natur, in der Sinnhaftigkeit der Natur, wie alles abgestimmt ist aufeinander, dass er sich offenbart, auch in der Geschichte, vor allen Dingen in der Geschichte des Volkes Israel. Alles ist für sich ein bisschen wackelig, vielleicht für den einen oder anderen, dass er sich offenbart im Gewissen des Menschen. Das heißt, der Mensch hat eine moralische Instanz in sich, es sei denn, er tötet sie total ab, wie es manche Leute ja tun, auch manche Politiker, die Kriege führen heutzutage. Aber eigentlich hat der Mensch eine moralische Instanz in sich. Er hat ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist, was in einem rein materialistisch-evolutionistischen System gar keinen Sinn macht. Weil da ist es natürlich so, dass wenn der Stärkere überlebt, dann ist das halt so. Das kann man nicht moralisch bewerten. Woher kommt das? Und so gibt es also Punkte, Gewissen, Geschichte, die Werke der Natur und anderes. Und das Wort, was Gott hineinspricht, dass ein Hineinreden kommen ist, aber, und jetzt kommt die Bibel und sagt, und an einer Stelle ist Gott noch weiter gegangen, dieser ewige Gott, dieser eine, der außerhalb von allem ist und ist hineingekommen in einer Entäußerung, in einer Selbstentleerung und hat in dieser Entäußerung eine Gestalt angenommen, dass wir Menschen ihn verstehen können und dass wir ihn sehen können, nämlich Jesus Christus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie ein Raubfest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde ein Mensch, so wie wir. Das heißt, Gott wird Mensch, um zu kommunizieren. Die Offenbarung Gottes, die zentrale Offenbarung Gottes, ist eine personhafte Offenbarung. Wir stellen uns vor, wer von uns joggt, ich brauche jetzt noch mal 5 Minuten länger, sonst komme ich nicht zum Ziel. Wer von uns joggt regelmäßig? So, okay, einige. Ich nehme euch mehr als Vorbild. Okay, und stellt euch vor, ihr joggt also morgens oder abends durch den Wald und da kommt ihr an einer Stelle vorbei, wo ein Ameisenhaufen ist. Und dadurch, dass ihr jeden Tag die gleiche Strecke lauft, entwickelt ihr so ein Gefühl und eine Art Zuneigung zu diesen Ameisen, die da in diesem Ameisenhaufen sind. Und dann formt ihr, also immer wenn ihr da vorbeijoggt, grüßt ihr die Ameisen. Dann lest ihr aber in eurer Zeitung, was liest man hier in Haiger? Die Dill-Zeitung, dass dort alle Bauanträge jetzt genehmigt sind und dass da demnächst eine Straße gebaut werden soll. Und zwar genau darüber, wo diese Ameisen sind. Jetzt möchtet ihr gerne, dass diese Ameisen nicht den Planierraupen zum Opfer fallen, sondern dass sie weiterleben können. Also beim nächsten Joggen joggt ihr vorbei und sagt, okay, stopp mal eben, liebe Ameisen. Ich habe gerade in der Dill-Zeitung gelesen, dass hier eine Straße hinkommt. Bitte bewegt euren ganzen Ameisenhaufen. Ihr könnt das doch, wenn ihr alle zusammenarbeiten, schafft ihr das 300 Meter weiter bis dahin. Da wird in den nächsten 200 Jahren keine Straße gebaut. Ja? Da seid ihr sicher. Jetzt versuchst du das in Hochdeutsch zu sagen, die verstehen das. Ihr denkt, okay, die sind vielleicht aus Amerika eingewandert, also sage ich das eben Dill-Platt, also dass die das verstehen können. Sie verstehen es immer noch nicht. Ja? Die einzige Möglichkeit, ihnen das deutlich zu machen, wäre, dass du selbst zu einer Ameise wirst. Jetzt stell dir mal vor, du würdest durch ein Wunder der Wunder zu solch einer Ameise werden können. Kommst du also jetzt zu den Ameisen und sagst, hallo Ameisen, ich bin eine Ameise, die eigentlich ein Mensch ist, ja, und ich wollte euch das sagen, ja. Daraufhin sagen die Ameisen, woher wissen wir denn eigentlich, dass du nicht eine normale Ameise bist wie jede andere Ameise, sondern dass du eine Ameise bist, die eigentlich ein Mensch ist, ja. Das ist natürlich ein Beispiel, was total hinkt. Alle hinken, ja. Aber genau das ist, was die Bibel sagt, dass wir in Jesus die Offenbarung des ewigen Gottes, der Raum und Zeit übersteigt, der Raum und Zeit in seinen Händen hält, gesprochen, bildlich gesprochen, seine geistigen Hände, der Raum und Zeit umfasst, dass dieser Gott sich so sehr klein gemacht hat, so sehr entäußert hat seiner Göttlichkeit, so sich entleert hat. Das ist das Wort, was Paulus in Philipper 2 gebraucht, dass er ein Mensch wurde, Knechtsgestalt annehmen und uns gleich wurde bis zum Tode, ja, am Tode, am Kreuz. Und ihr wisst dann weiter, dass es dann geht. Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit alle Zungen bekennen sollen, alle Knie sich beugen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, das ist die Antwort, die die Bibel uns sagt. Gott hat, Hebräer 1, zu unseren Vorfahren geredet, auf vielerlei Weise durch die Propheten. Jetzt hat er aber in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, welcher ist das Ebenbild. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wer mich sieht, sieht den Vater, Johannes 4, 14, Vers 5. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn das stimmt, und im Islam wird uns übrigens nur ein Buch offenbart, der Koran. Aber in der biblischen Geschichte, in der Heilsgeschichte Alten und Neuen Testamentes, und darüber habe ich ja geredet am ersten Abend, über die Frage, wie ist das mit dieser Bibel und Menschenwort und Gotteswort, wird uns berichtet, dass Gott in die Welt hineinkommt, dass er zu uns redet, schon auf vielerlei Weisen durch sein Wort, durch die Väter, durch die Propheten zu den Vätern, aber in der Fülle der Zeiten zu uns redet durch Jesus, seinen Sohn. Jetzt ist die Frage, woher weiß ich denn, dass das stimmt? Und da sind wir bei dem Thema von gestern, nämlich dass die Auferweckung Jesu von den Toten, dass das der Siegel Gottes unter dieses Offenbarungsgeschehen ist. Und hier ist die Einzigartigkeit, ja, gegenüber, ich muss jetzt zusammenfassen, weil die Zeit jetzt gleich weg ist, gegenüber einem nicht-theistischen Weltbild, es gibt nichts, Göttliches ist nur was ist, die Welt ist es, oder einem polytheistischen Weltbild, da sind so viele Mächte und Gewalten, aber die sind alle im Grunde auch nur quasi ein bisschen bessere Menschen, im Zweifelsfall sogar schlechter. Wenn man sich allein Zeus anguckt, wie viele außereheliche Affären der hatte, das ist schon eines Gottes nicht so wahnsinnig würdig. Oder ein pantheistisch, alles ist irgendwie Gott, aber dann hast du keine Grundlage für Moral mehr. Weil dann ist alles gleich gut und alles ist irgendwie dasselbe. Wenn alles irgendwie Gott ist, ist auch alles gleich und ist alles auch gleich nicht Gott. Dann gibt es kein Gut und Böse mehr. Nein, die Bibel sagt, es gibt einen wahren Gott, einen ewigen Gott. Dieser ewige Gott ist für uns unerreichbar, es sei denn, er offenbart sich, aber er hat sich in Liebe uns offenbart. Auf vielerlei Weise aber im Zentrum durch Jesus Christus. Und wenn wir ihn anschauen, sehen wir den ewigen Gott. Und erstaunlicherweise sehen wir ihn am Kreuz. Und das ist so revolutionär, das konnte die griechisch-römische Welt überhaupt nicht fassen. Wieso denn? Ja, weil so dem Menschen, der Mensch so schlecht ist und weil es dem Menschen so schlecht geht, dass er hineinstärkt in unser Leid und es auf sich nimmt und dass er hineinstärkt in unsere Schuld und unsere Sünde und in unsere Beschämung und dort nackt am Kreuz hängt und die Schuld der Welt auf sich nimmt, aber da nicht bleibt, sondern auferweckt wird zu einer neuen, lebendigen Wirklichkeit. Und deswegen ist das, was uns die Bibel berichtet, völlig einzigartig. Gibt es nirgendwo. In den anderen Religionen ist immer, der Mensch versucht irgendwie hochzukommen. Er versucht sich irgendwo mit Gott zu verbinden. Er tut dieses und jenes, opfert dieses und jenes, rutscht auf den Knien einmal die Pilgerreise hin und wieder zurück, um irgendwie sich zu verbinden mit dem Göttlichen. Der Mensch will irgendwie zu Gott hinkommen. Die Bibel sagt uns, dass Gott den anderen Weg gegangen ist, dass er zu uns gekommen ist. Und deswegen können wir ihn erkennen und können ihn finden. Er ist uns nahe, er ist uns im Grunde nur so weit wie ein Gebet entfernt. Wir können sagen, Herr, ja, ich möchte dich auch erkennen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir
Ich übergebe an dich. Dankeschön.
Vielen Dank.